Gott hat nie aufgehört zu leben und zu wirken, aber er überrascht uns jeden Tag mit was Neuem. Und der Gedanke und diese Botschaft, dass das Kreuz leer ist, die fasziniert mich immer, immer wieder. Die kürzeste Zeit seines Seins hat Jesus am Kreuz vollbracht und da den gewaltigsten Sieg errungen. Aber das Kreuz ist jetzt leer. Er sitzt zur Rechten des Vaters und er regiert. Er regiert, es ist vollbracht, der Sieg ist errungen. Und er ruft dich auf, lebe in mir heute, ab heute, ganz neu. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine kleine biblische Geschichte, die so viel Wahrheit beinhaltet. Und zwar, wo Jesus sich vergleicht, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Das Geheimnis geht da darum, dass wir lernen, Rebe am Weinstock zu sein. Und wenn man jetzt so mit geöffneten Augen rumläuft, sieht man arg viele Reben spazieren gehen, weit weg vom Weinstock. Und die Haut dieser Trauben ist aufgeritzt und sie sind wund und der Saft läuft raus und sie bluten und sie jaulen und sie weinen und sie müssen zurückgetragen werden wieder zum Weinstock und lernen, in Christus zu leben und Christus in sich leben zu lassen. Er in uns, die Herrlichkeit, in dir. Der Auferstandene lebt in dir. Und du solltest lernen, in ihm zu leben. Leute, das ist das Geheimnis. Gestern Abend war ich so K.O. und hatte so Schmerzen, ich wusste schon immer, wie ich mich aufrecht halten soll. Ich habe mich da hingesetzt und Claudia hat mich massiert und dann kam jemand und hat gebetet und da kam so ein richtiger Friedestrom und Kraftstrom. Und dann habe ich diese goldene Fahne da drüber gelegt kriegt und irgendjemand sagte, tarnen und täuschen, das ist wie beim Militär. Und das war der Satz, der so reingefallen ist in mein Herz. Verborgen in Christus. Der größte, sicherste Platz ist dort, verborgen in Christus. Ich liebe Militär und meine Vision ist wirklich, in einer Armee zu sein, in welcher Rolle auch immer. Und ich träume schon ganz arg lang von einer Armee, die kämpft, die man zusammenruft, in Einsatz setzt und wieder zurücknimmt. Und ich war begeistert von der GSG 9. Ich habe mir alles angeguckt und Dokumentationen und studiert, wie die das handhaben, wie die trainiert werden, wie die gelehrt werden, wie die verborgen sind in ihrer Armee und versteckt hinter Masken und angezogen und Brillen. Du weißt nicht, wer dahinter steckt. Aber wenn dann einmal ein Flugzeug entführt wird, wie die Landshut in Mogadischu, dann wird die GSG 9 ausgeflogen, um dorthin zu gehen und zu befreien. Und dann ist sie wieder weg. Und weiß einer von euch, wer bei der GSG 9 in Mogadischu dabei war? Kein Mensch. Und solche Aufträge liebe ich. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn wir im Geist, im Geistlichen doch so eine GSG 9 hätten, das wäre doch traumhaft, Herr Jesus. Irgendwo, wo der Feind so mächtig agiert, mit so einer Armee rein, den Feind zunichte machen, die Gefangenen herausholen, die Gefängnistüren öffnen und Befreiung schenken und dann wieder abziehen. Und die Leute wissen nicht, wer es war. Und dann habe ich so rumgesponnen vor Gott, habe gesagt, GSG, GSG, Geistliche, ach was denn. Und dann habe ich es nur auf Englisch hingekriegt, German Spiritual Generals. Das ist die GSG. Wir Deutschen sind dazu berufen, the German Spiritual Generals all around the globe. Der Feind, das ist Gottes Wille. Und der Feind hat es pervertiert. Er hat falsche Führer hochgebracht, falsche Systeme. Und wir leiden heute noch. Wie oft sagen wir, ja, ich habe so und so viele Jahre die und die dieses Regime hinter mir und ich bin geprägt und ich will jetzt nicht mitmachen. Ich habe da Probleme. Vergesst die Vergangenheit. Wir müssen auch einen Hitler vergessen. Es war ein falscher Führer, der uns falsche Führerschaft, falsche Vaterschaft vorgemacht hat. Der Feind hat diese Plan Gottes genommen und pervertiert bis zum Letzten. Aber wir proklamieren ein Ende dieser Zeit. Eine neue Ära hat begonnen. Karfreitag ist vorbei, auch der Black Sabbath, der Kar-Samstag ist vorbei. Sonntag ist da, der neue Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Halleluja. Lasset uns freuen und fröhlich sein und aufstehen und tanzen und jubeln und Kraft zeigen. Halleluja. Kia racha sharia lachasani. Es ist Ostern, der Herr lebt, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und du lebst und seine ganze Gotteskraft lebt in dir. Dann heb dein Hintern hoch und beweg dich. Du darfst sitzen bleiben. Ich dachte jetzt, du stehst auf. Ich meinte das im übertragenen Sinne. Ich war dann so begeistert von meiner GSG 9, dass ich es habe prüfen lassen von zwei, drei geistlichen Leitern. Und bei einem, dem ich es gesagt habe, der fängt auf einmal an, wow, das ist Gott, aber bete für 12. Gott will 12 in Deutschland haben. Seitdem ist das Feuer in mir und ich brenne und ich fliege rund um den Globus und mache alles, was mir der Herr sagt. Versuch's zumindest, Herr Jesus, so gut ich es vermag. Aber mein Gebet ist, wo sind die? Wo sind die? Ich glaube, dass auch 12 übertragen zu verstehen ist, dass man immer wieder Teams zusammenruft, um Leben zu bringen, Freiheit zu bringen. Dazu gilt es, kleine Dinge auszuführen und uns hineinzuüben. Als ich diese goldene Fahne über mir hatte und dieses Täuschen und Tarnen ausgesprochen wurde, hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, ab jetzt werde ich dich in geheimer Mission um den Globus schicken. Und du darfst nicht reden drüber, vielleicht erst mal lange danach. Und ich hätte Purzelbäume schlagen können vor Begeisterung. Das ist mein Wunsch. Und dann hat er mich erinnert an etwas, ich habe dir es schon einmal zugesagt. Und da hat er mich an die Hand genommen. Ich war irgendwo etwas höher als wie hier unten. Und viele wünschen sich ja immer, dass der Vater einen auf den Schoß nimmt und liebkost und dir zuruft oder spricht, ich liebe dich und du bist mein Kind und sei getrost und all diese Worte. Und das war nicht einmal so sehr mein Wunsch. Ich wollte irgendwie was anderes oder ich weiß auch nicht, ich war da nicht so zufrieden mit dem Geschmuse. Und ich stand da oben irgendwo im Himmel. Und der Vater war so schräg hinter mir und die Arme so wunderbar schützend, stark, nicht eng umschlungen, aber so um mich gehalten. Und plötzlich hatte ich geöffnete Augen und ich sah die Horden der Hölle und weit hinten Luzifer selbst. Und dann kam die Stimme meines Vaters im Himmel, nicht zu mir, ich liebe dich, mein Kind, sondern die Stimme des Vaters im Himmel, durch das Universum, ich weiß nicht, wie viele Galaxien das waren, durch bis zu Luzifer und seinen Horden. Gabriele gehört mir. Leute, und das ist der Friede, in dem ich lebe. Warum soll ich Angst haben? Und ich weiß, dass Gott es zu jedem von euch zuruft. Du gehörst mir. Das sagt er dir, du gehörst mir. Ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Vater, ich habe dich geliebt. Ich habe meinen Sohn an dieses Holzkreuz nageln lassen. Und er ist für dich gestorben und er hat's vollbracht. Ich habe dich erkauft mit dem Blut meines Sohnes, der seinen Leib gegeben hat, sein Blut vergossen hat, auf dass du frei bist von aller Schuld, aller Sünde, aller Iniquität, aller geistlich negativen DNA, die es nur gibt, die Veranlagung zum Sündigen. Dafür ist Christus gestorben. Diese Veranlagung will er aus dir rausholen. Wie bei einem Nierenkranken, der an der Dialyse ist, wo immer wieder Blutaustausch stattfinden muss, gereinigt werden muss. So will Gott endlich bei uns diesen totalen Blutaustausch vornehmen, dass wir frei werden von dieser Iniquität, von der Gabe, im negativen Sinn zu verstehen, zu sündigen. Es ist vollbracht. Er liebt dich. Du bist sein. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist gewollt, du bist Wunschkind. Das ist alles Wahrheit. Aber es geht weit darüber hinaus. Er ruft es dem Feind entgegen. Dieses Menschenkind gehört mir. Das bringt doch einen Frieden und eine Freude, dass wir hier rausgehen nach dieser Freizeit. Koste es, was es wolle. Wo ist der Feind? Ich nehme ihn bei den Hörnern. Und der sicherste Platz, um so, um diesen Globus dienen zu können, ist verborgen zu sein in Christus. Diese Verborgenheit in ihm. Mit anderen Worten, Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede Frucht und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie jede Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt wird's härter. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Sind das nicht herrliche Verse? Traumhafte Verheißungen. Ich könnte die lesen und lesen und immer wieder lesen und mich dran freuen und sagen, ich möchte so eine Rebe sein. Die sind so enorm tröstlich. Versteht mich richtig, aber in diesem Fall, an diesem Beispiel, ich muss nichts tun, außer am Weinstock zu hängen. An seinem Weinstock zu sein. Die Rebe hängt nur da. Das ist eigentlich fast der Zustand wie im Mutterleib. Da bist du in der Speisekammer verborgen, kriegst da Futter, da fließt Milch und Honig und du kannst planschen im besten Whirlpool der Welt. Das beste Jacuzzi, das du dir vorstellen kannst. Der Saft kommt aus dem Weinstock. Und der Weinbauer, der sendet den Regen, den nötigen, der schickt den Sonnenschein. Du musst nur hängen bleiben. Das hört sich so einfach an. Ist es auch. Aber es scheint auch das Schwerste zu sein. Die Reben kriegen eine Selbstständigkeit, das ist grandios. Die hopfen vom Weinstock, die wissen, wo sie sich abschneiden können und laufen über diese Erde und es läuft nicht mehr so gut. Diese Worte sind eine ermutigende Einladung zum Leben, Leben in der Fülle, in der vollen Erfüllung. Und ich glaube, dass es Gott sehr wichtig war, diese Geschichte in die Bibel reinzunehmen, weil er uns da eine Botschaft zukommen lassen möchte. Das Geheimnis des in ihm Seins, in ihm Bleibens, von ihm zu nehmen, seinen Sonnenschein auf dich wirken zu lassen, den Regen über dich fließen zu lassen und den Saft aus der Rebe zu nehmen. Es ist alles sein Werk. Ich muss nur da hängen bleiben. Aber wenn ich mich dafür entschieden habe und hängen bleib, dann kommt Entspannung in mein ganzes Sein rein. In das Leben, in das Nervenkostüm, in mein ganzes Wirken hinein. Was tun wir alles? Was werden für Tabletten hergestellt, bloß um wieder ruhig werden zu können? Das Geheimnis ist, an der Rebe, für die Rebe am Weinstock hängen zu bleiben. Und in diese Entspannung reinzukommen. Da gibt es drei kleine Punkte, die zu beachten sind. Das Bleiben am Weinstock ist ein Wissen im Kopf. Da steht in der Bibel, das ist Gottes Wort, es ist Wahrheit und ich muss am Weinstock hängen bleiben. Ich muss dann allerdings den Glauben investieren, dass der Weinstock mich versorgt und dass ich das Richtige tue. Und dementsprechend leben. Und dann ist das Leben auch keine Last mehr und nimmer bedrückend. Und dann gehe ich nimmer gebückt durch die Welt, sondern mit aufrechtem Rücken, erhobenem Haupt, weil ich genährt werde vom Weinstock, weil ich all die Vorteile genieße und in seiner Kraft lebe. Die Verheißung gilt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Als Rebe allein bin ich schwach, aber am Weinstock mit der genialen Versorgung habe ich alle Kraft der Welt. Und diese Kraft ist wirklich nur davon, dass ich am Weinstock hänge. Manche hängen da schon lang und sind trotzdem nicht so wohlgenährt. Manche trauen sich nicht einmal zurückzuschauen auf ihre Früchte, die sie gebracht haben. Aus falschem Schamgefühl, Stolz oder Minderwertigkeit. Och, das ist der Herr. Wenn man jemanden ein Lob gibt, dann bilden sich viele ein, sie wollen geistlich sein. Ach, das ist der Herr. Wenn du sie kritisierst, sagen sie auch, das ist der Herr. Da funktioniert es aber dann nicht mehr. Wir können durchaus auch mal glücklich sein. Ja, das hat Jesus genial gemacht. Mir gefällt diese Aussage, die habe ich mal gehört, die habe ich mal angeeignet. Ja, Jesus und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Und es gilt für jeden von uns. Freu dich über die Früchte, die du schon gebracht hast. Die Früchte, die Ewigkeitswert haben. Und eine Rebe am Weinstock, die bringt Ewigkeitsfrüchte hervor. Abgeschnitten vom Weinstock sind wir wertlos. Und die Verse, die wir vorhin gelesen haben, sind ganz schön hart. Wenn wir nicht in ihm bleiben, werden wir weggeworfen und dann verdorren wir und am Schluss wird man eingesammelt und verbrannt im Feuer. Wir müssen brennen. Das ist ungemütlich. Da will ich nicht hin. Ich möchte Früchte bringen, die Ewigkeit wert haben. Dass wenn ich im Himmel komme, Gott mir diese Dinge zeigen kann. Das hast du gemacht, das hast du vollbracht. Und darüber kann ich heute schon nachdenken, ohne Stolz. Die Ehre ihm allein geben, aber mich dennoch freuen. Ich habe Frucht gebracht. Ich liebe zum Beispiel über dieses Thema zu sprechen, das ist im Psalm. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Wenn ich heute, wenn ich als junger Mensch schon dran denke, ich muss einmal sterben und ich will diese Weisheit, diese Klugheit erlangen, bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich heute klug werde und mein Leben aufgrund dessen dann durchlebe. Das ist gewaltig. Letztlich auch wieder nichts anderes wie, ich bin Rebe am Weinstock. Alles, was ich unabhängig vom Weinstock gemacht habe, hat keinen Wert. So hart es jetzt klingt. Eigene gute Taten, gute Werke, abgeschnitten vom Weinstock, haben keinen Ewigkeitswert. Ich kann noch so viel Gutes in Anführungszeichen getan haben. Aber Jesus fragt nur danach, hast du es in mir getan, durch mich, durch meine Liebe, für mich oder aus dir heraus für dich? Und das wünschen wir uns alle, dass wir ganz viele Frucht bringen, die Ewigkeitswert hat. Und diese Früchte, die duften. Leute, die duften, die sind ein Wohlgeruch Gottes. Und da geht er durch den Himmel und riecht diese wunderbaren Früchte. Reife Früchte sind was Herrliches. Die können gewaltig duften. Die Blüten auch schon, aber die Früchte noch viel besser. Und wenn ich an dem wahren Weinstock bleibe und dranhänge, genauso wie es die Bibel uns beschreibt, von Vers 1 bis 6 und in Vers 8 wieder, dann gilt der Vers 7 für mich hundertprozentig. Der ist eingebettet in diesem Kontext. Von 1 bis 8 ist der Vers 7 mittendrin. Wenn ich so lebe am Weinstock, mich nähere von dem Saft des Weinstocks, wenn ich mich beregnen lasse, wenn der Sonnenschein auf mich wirkt, dann habe ich nicht nur Früchte mit Ewigkeitswert, sondern Gott verheißt mir hier etwas. Was ihr bittet. Komisch, dass das dort drin ist, der Vers. Irgendwo scheint er gar nicht zu passen. Weinstock, Rebe leben in ihm und da, da, da. Und plötzlich, alles, was ihr bittet in meinem Namen, ich werde es euch tun. Die Verheißung gilt. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und ihr könnt bitten. Diese Verheißung, wir wünschen uns doch alle, dass wir effektiv beten lernen, dass unsere Gebete erhört werden, dass wir über den Globus gehen, wenn wir bitten, dass es geschieht, dass wir einen Impact auf der Welt haben, in der Welt haben. Wenn wir am Weinstock bleiben und er in uns, wir in ihm, dann können wir bitten. Komisch, dass da Gott so weit geht, dass er sagt, was ihr wollt. Und wenn ich am Weinstock bin, dann werde ich schon auf keine Schnapsidee kommen und irgendwas Hirnrissiges beten. Dann habe ich doch so viel schon begriffen von meinem Vater im Himmel, von seiner Herrlichkeit und von seiner Heiligkeit, dass ich das bitte, was mehr oder weniger in etwa seinem Willen entspricht. Das bedarf eines Reifungsprozesses, da hineinzukommen. Wenn Bitten außerhalb seines Willens ist, dann geschieht eben nichts. Aber wenn wir so mit ihm verbunden sind, wie Weinstock und Rebe, oder wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, wie Bräutigam und Braut, dann wird er antworten auf deine Bitten. Was du dann bittest in seinem Namen, es wird geschehen. Dann wird diese Dimension eingeläutet werden, dass Wunder freigesetzt werden. Ob Leben am Weinstock in der totalen Abhängigkeit vom Weinstock und vom Weingärtner. Oder ich nehme das Beispiel mit Jesus, der Bräutigam und seine Braut. Diese Liebesbeziehung, die wünscht sich Jesus von ganzem Herzen. Er lechzt danach, geliebt zu werden, um seinetwillen. Er liebt dich, er hat alles getan. Und er wünscht sich, lieb mich doch auch. Schau, was ich alles gemacht habe. Ich habe wirklich jahrelang, also jetzt sind es 25 Jahre, immer jedes Jahr einmal durch die Bibel mich gearbeitet. Und es gibt ein paar Bücher, mit denen habe ich immer Schwierigkeiten. Und also ich habe zum Beispiel mit dem Hohenlied solche Schwierigkeiten gehabt, wie da Liebe beschrieben wird. Da kam ich immer nie mit. Und dann hatte ich eine Freundin, die zerfloss dahin vom Hohenlied der Liebe. Ich sage, und das sagt dir was? Oh, das ist herrlich. Und ich denke, komisch, ne? Und dann habe ich gesagt, so Herr Jesus, jetzt will ich es wissen. Jetzt fange ich das auch an zu lesen. Komisch. Aber wieder weitergelesen und mich reingearbeitet. Und es ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die man sich vorstellen kann. Wenn der Bräutigam anklopft und rein will, Gemeinschaft will, mit seiner Geliebten, mit seiner Braut, die er genialst beschreibt. Und die hat gesagt, nö, ich habe mich schon ausgezogen, ich liege schon im Bett und ich bin schon gewaschen, ich will jetzt nicht mehr aufstehen. Und dann geht er. Leute, er geht weiter. Er kommt da nicht rein. Dann lässt er sein und geht weiter. Und plötzlich wacht die Braut auf und denkt, um Himmels Willen, was habe ich da gemacht? Dann zieht sie sich doch ganz, ganz schnell an und flitzt raus. Und es ist herrlich beschrieben in dem Buch, in dem Hohen Lied der Liebe, wie sie durch die Straßen rennt nachts. Die Nachtwächter sind schon unterwegs. Habt ihr meinen Geliebten gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Wo ist er, der Wunderschöne, der Wunderbare? Wo ist er? Ich glaube, dass Jesus schon sehr oft vor unserer Tür war und wir ihn gar nicht so reingelassen haben. Vergesst Vergangenheit. Heute ist ein neuer Tag. Und es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das Gestern kann uns dienen in vielfacher Weise, auch Negatives. Selbst das Negativste, das du in deinem Leben erlebt hast, die Epoche, die Jahre oder das Ereignis, kann das Positivste aus dir hervorbringen. Der Feind hat es böse gemeint, aber Gott hat es wieder gut gemacht. Bittet und es wird euch gegeben, wenn ihr Rebe am Weinstock seid. Und wisst ihr, diese Liebesbeziehung, dieses Hängen am Weinstock, wird meistens aufgebaut in der Beziehung, wie wir es vorhin im Zeugnis gehört haben. Gott hat mich aus der Gemeinschaft rausgenommen, allein. Er wollte mir allein begegnen. Das sind oft die tiefsten, intimsten, gigantischsten Erlebnisse. Ja, es kann auch in Gemeinschaft entstehen, dass du nichts mehr mitkriegst um dich rum und Gott dir begegnet und du dieses souveräne Erlebnis, diese Erfahrung machst inmitten von 1000 Leuten. Auch schon erlebt. Aber fast noch schöner oder intensiver kann es in der Einsamkeit sein. Weil dann weiß ich, ich brauche nicht super Musik, die mich aufheizt. Ich brauche nicht so und so viel Predigten und so viel Leute um mich rum. Ich habe die Beziehung alleine. Jede Rebe hängt letztlich allein am Weinstock. Und ich habe mir mal eine Sendung, eine Dokumentation angeschaut über Weingärtner. Da hat einer den ersten Preis in Deutschland gemacht. Er hat den besten Wein. Der ist saumäßig teuer, wenn du ihn kaufst, aber der muss genial schmecken. Unwahrscheinlich süß und eine Reife und ein Aroma haben und was weiß ich, wie man das alles nennt. Jedenfalls wurde er gefragt, warum hast du den ersten Preis gewonnen? Was ist dein Geheimnis? Und da hat er gesagt, es ist eigentlich ganz einfach. Der süßeste, beste Wein ist der, von dem ich drumherum die Blätter weggeschnitten habe, damit mehr Licht, Luft, Sonne, Regen hinkommt. Und dann zum gewissen Zeitpunkt habe ich auch den Schutz von anderen Trauben weggenommen. Ich lasse eine Traube vollkommen alleine hängen. Alles ist weg. Die Sonne kann von Osten morgens draufscheinen, den ganzen Tag von Süden bis zur Abendsonne im Westen. Die Traube kriegt die Fülle der Sonnenbestrahlung ab. Der Regen, von wo er auch kommt, kann sie waschen. Der Boden wird genährt, die Traube reift. Und der Weingärtner hatte die Gabe, die so lang hängen zu lassen, dass es nicht kippt. Die ist reif, wunderbar, die kriegt die meisten Öchsle, ein Süßigkeitsgrad, der ist traumhaft. Und es ist diese Einsamkeit, dieses alleine am Weinstock hängen. Leute, es ist nicht so gemütlich, wenn du merkst, du wirst beschnitten. Da gehen Freunde weg, da passiert das, dann erlaubt Jesus auch noch da irgendwas, was augenscheinlich negativ ist und jemand zieht sich zurück. Jemand verlässt mich und Herr, warum lässt du das zu? Ich fühle mich so einsam, so allein. Aber das ist die heilige Einsamkeit, diese positive Einsamkeit, in der Gott das Wertvollste aus dir hervorbringt, wo er dich zur Reife bringt, wo er dich süß macht, für ihn selbst und für diese Welt. Lass es zu. Wenn wir diesen Prozess zulassen, können wir bitten, und Gott wird es tun, was wir wollen. Und dein Gebet kann Wunder vollbringen. Deine Bitte wird beantwortet werden. Die größte und schwerste Aufgabe dieser Traube ist, am Weinstock hängen zu bleiben. Auch in der beschnittenen Phase, in der Einsamkeit. Und es ist ein Opfer, das auszuhalten. Da hängen zu bleiben. Es ist das Opfer des Nichtstuns. In der Gemeinschaft mit Gott, Traube mit Weinstock. Im Englischen gibt es so einen herrlichen Satz, the sacrifice of inactivity. Also quasi das Opfer des Nichtstuns. Das ist ein Opfer. Und ich meine jetzt nicht faul auf dem Sofa liegen, sondern dieses bewusste Entscheiden, ich hänge da, ich bin vor ihm, ich halte mich ihm hin und ich halte diese Zeit aus und ich lasse es auf mich regnen, ich lasse die Sonne auf mich einwirken und ich hänge da und bin zu ihm hin ausgerichtet. Dieses am Weinstock hängen kostet unwahrscheinlich viel Kraft. Es kostet dich alles. Es ist der Preis, um zu dieser süßen, reifen Traube zu gelangen. Und die Welt, deine Familie, deine Gemeinde, deine Freunde, die brauchen genau dieses Opfer. Gott hat noch in einem anderen, auch im Alten Testament schon darauf hingewiesen, im Psalm 95, wo es ein Aufruf ist zur Anbetung, zum Gehorsam und zur Stille. Und in den alten Lutherbibeln steht da immer nach 2, 3 Versen dieses Wort Selah. Hat mich eine Weile gebraucht, bis ich wusste, was das Selah bedeutet. Und als ich das mal kapiert habe, fand ich das gar nicht schlecht. Leider ist es jetzt in den neueren Übersetzungen gar nicht mehr drin. Selah bedeutet Pause, Ruhepause vom Wort. Kein Gebet, kein Reden, kein nichts mehr. Und es bedeutet Pause von Musik. Auch kein Singen, keine Instrumentalbegleitung mehr. Absolute Stille. Ein klein bisschen, fand ich, hat Gott uns dort hingeführt gestern Abend. Sein Wirken begann in der schönen Form, in der tieferen Form, in der absoluten Stille. Wo man nimmer abgelenkt war durch irgendwas. Und da war Ruhe hier im Raum. Das war gewaltig. Und es gilt, dass wir selbst als Traube am Weinstock das lernen auszuhalten, zu leben, damit wir es dann auch mal in Gruppen, in Gemeinden hineinbringen können. Es ist so leicht, was vorbereitet zu haben und zu reden. Das Schwierigste für mich war ein Workshop, wo Gott mich anfing, in das Thema da reinzuführen. Ich hatte einen Workshop von 2 bis 5 nachmittags mit dem Thema die Liebe des Vaters, lass meine Liebe fließen. Und in der Vorbereitung wollte ich Vortrag, Seminar ausarbeiten. Und ich habe nichts gekriegt. Ich saß Stunden am Schreibtisch, ich habe nichts gekriegt. Bin spazieren gelaufen, hab gejault, hab gejammert, schwätz doch, mach doch, tu doch, Herr. Ich kann doch nicht vor denen 200 Leute stehen und nichts geschieht. Aber du gibst mir nichts, wie soll ich denn das machen? Und Jesus hat nur gesagt, lehre nicht, predige nicht, lass meine Liebe fließen. Hört sich traumhaft an. Der Herr hat gesprochen. Aber dann schrie ich, wie denn? Was muss ich denn da machen? Dann fingen die mit Anbetung an. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, salbe die Anbeter. Salbe sie, erfüll sie, ergreif sie, lass sie singen, singen von 2 bis 5 bitte. Weil ich null Ahnung hatte, was ich machen soll. Die waren gesalbt, die haben auch recht lang gesungen, aber es kam zum Ende. Und ich hatte immer noch relativ viel Zeit. Und ich schrie immer noch, Herr, was soll ich machen? Da bin ich nach vorn gegangen, hab's Mikro genommen und als ich's dann so langsam hier hatte, kam ganz klar, schweig. Dann machst halt das Schweigen auf fromm, machst Auge zu und ja, tust so, als ob du betest. Ich habe auch gebetet. Und dann war es ganz arg still, immer stiller in dem Raum. Und ich schrie, Herr, was soll ich jetzt tun? Hinten ist mir schon Brünnerle runtergelaufen, weil ich so geschwitzt habe und Angst gehabt habe. Herr, was soll ich tun? Und er schweig. Bet weiter. Leute, es ist das Schwerste, was man machen kann. Und dann nach ungefähr 6, 7 Minuten, es waren über 5, weiß nicht mehr genau wie lang, hat da von mir aus rechts vorne ein Mann angefangen zu weinen. Und ich schweig. Ich habe weiter gebetet. Dann fing links hinten an, ein Mann zu weinen. Dann kam das erste prophetische Wort. Und dann hat es eine ganze Gruppe ergriffen. Und dann kam wieder was. Und dann sehr viel zurückstehen, nur Augen zu, beten. So beten, dass eine Begegnung stattfindet mit dem Leib Jesu und dem Himmel. Die zwei zusammenbringen. Das ist oft die größte Aufgabe, die wir machen können. Und Gott, alle Ehre ihm allein, hat mächtigst gewirkt. Aber genau diese Dinge sind so schwer. Am Weinstock hängen zu bleiben oder in die Stille gehen und die Stille auszuhalten. Psalm 95 heißt, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, jauchzt, tanzt, jubelt, singt, springt, macht alles. Und dann ist Selah, dann kommt die Ruhepause. Dann kannst du beten, aber dann kommt Ruhepause. Und dieses nur Stillsein vor Gott, wie der andere Bibelstelle sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. In dieser Stille kommt das Erkennen, dass er Gott ist und wie er ist. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist Majestät, er ist Herr. Ich möchte euch ermutigen, persönliches Studium zu machen in Bezug auf Anbetung. Dass wir endlich dorthin kommen, dass wir Gott anbeten. Er ist anbetungswürdig. Wenn ich Gebetsschulen mache ich Einheiten, wo immer zwei und zwei gebetet wird und angebetet wird, nur in der Du-Form. Und sobald was anderes wie Du kommt und Herr, lass doch und Herr, bitte und so weiter, dann wird abgebrochen. Stopp. Nur in der Du-Form. Fangt es mal an. Fang mal an, du bist, da kommt nicht mehr, ich liebe dich, ich bete dich an, ich erhebe dich. Und schon gar nicht, Herr, segne mich, Herr, tu mir wohl. Seit Jahr und Tag höre ich das Lied, öffne mir die Augen, Herr. Meine Güte, wenn das immer noch singen muss und die immer noch nicht offen sind, dann hätte ich mal die Methode wechseln, damit die Augen endlich offen werden. Mir leiern manche Lieder runter, die absolut keine Anbetung sind. Lasst euch inspirieren vom Geist, singt ihm neue Lieder, betet ihn an, um seiner selbst willen. Und dann werdet still vor ihm. Gott braucht deine Stille nicht, aber du brauchst sie. Bleibe am Weinstock, bleib dort hängen, werde still. Hab Ruhepausen von Aktivität, von Arbeit. Selbst Ruhepause vom Denken. Streck dich ihm hin. Heb deine Augen auf zu ihm. Und du wirst seine Größe mehr und mehr erkennen, sehen, überwältigt werden von ihm. Und es wird dein ganzes Leben verändern. Das ist eigentlich meine Ermutigung an euch. Und keiner von uns hat mehr die Ausrede, ich habe noch so viel Zeit dafür. Jetzt mache ich erst noch das und jetzt erledige ich erst noch das. Ich bin vorhin ganz, ganz arg erschrocken bei einem Lied, ich weiß es jetzt nicht mehr, welches das war. Da hat mir Gott eine Uhr, aber eine riesen Uhr, so nah vor die Nase gehalten und gesagt, es ist 1:58. Es sind nur noch 60 Sekunden. Weg die Christen auf. Ich will gewaltige Dinge tun auf diesem Globus. Wecke auf. Es ist die letzte Minute. Es sind noch 60 Sekunden. Und ich sende meinen Geist. Ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Wie Klaus gestern oder vorgestern auch gesagt hat, sogar über die Ungläubigen. Es werden Ungläubige zu dir kommen und eine Botschaft Gottes bringen. Und so dich überführen, dass du aufwachst und denkst, mein Gott, ich hab's nicht von dir begriffen. Wir haben es uns untereinander als Gläubige nicht zugesprochen. Jetzt kommt irgendeiner von der Welt. Leute, ich hab's einmal erlebt. Ich war krank. Konnte nicht einkaufen gehen, hatte hohes Fieber, kam nicht raus, hatte nichts mehr im Kühlschrank, lag zu Hause. Ich habe 4 Christen angerufen, würdet ihr mir bitte einkaufen gehen? Ich kann nicht. Du, ich habe gerade keine Zeit, bitte versteh mich doch richtig, ruf jemand anders an. Nach dem 4. habe ich geheult und habe gesagt, ja, kusset mir am Buckel. Dann habe ich wieder weiter geheult vor Gott. Und habe gesagt, so ist's, Herr Jesus, da hänge ich allein. Und du hast mir verheißen, wenn ich alles aufgebe, meine Familie, alles aufgebe, um deines Namens willen, dass du mir viel mehr schenken wirst. Wo sind sie denn? Was ist denn los? Und dann klingelt's an der Tür. Und dann steht jemand vor der Tür mit einem riesen Blumenstrauß und 2 Tüten voll Nahrungsmittel, legt die Blumen auf meinen Tisch, packt die Tüten aus und sagt, naja, ich habe mal gedacht, wenn du krank bist und allein bist, wer versorgt dich denn um alles in der Welt? Das war eine Kollegin vom Krankenhaus, die war Satanistin. Gut, ne? Das sollte uns zu denken geben. Wir haben nur noch 60 Sekunden. Wie lang eine Sekunde ist, ich habe null Ahnung. Aber ich bin irgendwo erschrocken und gleichzeitig erfreut. Es ist Ostern, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt, er regiert. Alle Macht ist dein. Der ganze Himmel steht hinter dir. Und wenn Luzifer und alle Dämonen da vorne in Gott stehen, Gott hat gesprochen, dieses Kind ist mein. In dieser Gewissheit kannst du über diesen Globus gehen. Und wenn du dich entscheidest, ich bleib am Weinstock. Ich bleib da hängen, ich halte aus. Oder Psalm 95, ich gehe in die Stille, ich werde es aushalten, ich werde es lernen. Oder seid still und erkennt, Herr, ich werde mich dem hingeben. Und ich werde mich von dir füllen lassen, in dir leben und du in mir. Und deine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist, werde ich durch mich fließen lassen. Und ich werde der Welt dienen, ich werde die Botschaft der Welt bringen. Entscheide dich da dafür. Es ist ein neuer Tag, egal was gestern war. Gestern ist Vergangenheit, es gehört nicht mehr dir. Gib sie Jesus für alles, was fehlgelaufen ist. Bitte um Vergebung, um Entschuldigung und hake ab und streck dich aus nach dem Neuen. Für jeden von uns ist Ostern. Für jeden von uns ist der Herr, der Auferstandene, der ein Herr, der dich führt und leitet und der dir die Kraft dazu gibt. Greif heute seine Hand und sagt, ja, ich gehe mit dir. Ich gehorche dir. Lasst uns aufstehen. Halleluja. Vater, wir sind überwältigt von dir und beten dich an und preisen dich. Herr Jesus, es ist unbegreiflich, was du vollbracht hast. Aber es ist Wahrheit. Es ist geschehen. Deine Worte, es ist vollbracht, sind Wahrheit. Du hast es vollbracht, den Sieg von Golgatha. Und Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, dass bei jedem Einzelnen jetzt dieses Wort, es ist vollbracht, in den Geist hineinsinkt. Der Sieg Jesu von Golgatha ist für dich vollbracht. Der Sieg Jesu vom Karfreitag ist für dich vollbracht. Und heute, Sonntag ist Ostern. Heute ist der Tag der Auferstehung. Und so lade ich dich ein, im Namen Jesu, steh auf, ergreife die Hand deines Herrn und laufe mit ihm. Und wenn er fliegt, dann fliege mit ihm. Und wenn er dich führt in den feurigen Wagen, dann steig ein mit ihm. Wenn er dich transportiert, dann lass dich transportieren. Und wenn er sagt, geh in die stille Kammer, dann geh in die stille Kammer und halte die Stille aus. Und streck dich seiner Sonne entgegen. Vater, ich danke dir, dass dein Licht der Liebe auf jeden jetzt leuchtet. Vater, ich danke dir, dass der Regen, der Spätregen, der Frühregen, dass das jetzt auf jeden herabfließt. Danke, dass da Schmutz von der Welt jetzt abgewaschen wird. Vater, danke. Im Namen Jesu wird jetzt Schmutz abgewaschen. Halleluja. Danke, dass die Sonne noch wärmer wird. Danke, dass der warme Regen herabströmt und die Regentropfen glitzern in der Sonne wie Diamanten. Und wenn du in dem Prozess bist, dass abgeschnitten wurde, Blätterwerk um dich herum oder andere Trauben um dich herum. Lächle Gott entgegen. Lächle der Sonne entgegen und lass es zu. Halte aus. Sei still und erkennt, dass Gott Gott ist. Und Vater, ich preise dich. Denn durch dein Wirken und durch die Kraft deines Sohnes unter der Führung des Heiligen Geistes wird es Früchte geben, dass jeder Einzelne hier im Raum einmal an dem großen Tag, an dem Festtag, bei dem Hochzeitsmahl mit gewaltig vielen Früchten vor dem Bräutigam erscheint. Das wird die größte Fruchttafel der Welt geben. Halleluja. Halleluja. Und ich sehe Früchte, ich habe null Ahnung, was das ist. Die habe ich noch nie gesehen, die gibt's vielleicht hier unten gar nicht. Aber die werden transformiert, wie nennt man das? Ist egal. Verwandelt. Da oben kommen sie als die gigantischsten Früchte an. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du der Bräutigam jeden Einzelnen jetzt mit Liebe überschüttest oder zart ins Ohr flüsterst, ich liebe dich. Laufe deine Zeit mit mir. Die Zeit des Bräutigamsuchens soll ein Ende haben. Dein Laufen hat ein Ende. Und es werden viele von euch ein zartes Klopfen erleben, wo Jesus anklopft, lass mich rein, lass mich tiefer rein, lass mich in alle verborgenen Kammern hinein. Und wenn du ihn einlässt, lädt er dich in viele seine Kammern im Himmel ein. Bis hin zum Thronsaal, wo wir nur noch auf unser Angesicht fallen und ihn anbeten, um seiner selbst willen. Ich sehe einige von euch an, ja, nicht so leichten Orten, befremdlichen Orten, auf dem Angesicht liegen und Gott anbeten. Aber im Angesicht der Feinde wird Gott Gewaltiges durch dich tun. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jeden segnest heute Morgen und die Gabe schenkst, eine ganz, ganz süße Traube zu werden. Vater, jeder von uns soll die Höchstzahl an Öchsle bekommen. Herr, das wünsche ich mir für mich. Ich möchte endlich süß werden. Und das wünsche ich mir für meine Schwestern und Brüder, dass wir süß werden. Dass aus unseren Quellen nimmer Bitteres hervorkommt. Halleluja. Und aus dieser süßen, liebenden Umarmung oder Handauflegen werden Wunder strömen, werden Krankenheilungen geschehen. Einen Durchbruch, Herr Jesus, einen Neubruch für diese Dinge, wo wir bisher noch nie durchgebrochen sind, soll ein neues beginnen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, ein neuer Tag. Ein Tag von den 60 Sekunden. Neues soll geschehen in deinem Leben. Vergesse, was hinter dir liegt. Lerne, wie Paulus an der Stelle zu denken. In der Bibel heißt es, ich achtete alles wie Kot. Auf Schwäbisch ist es, war scheiße. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und es soll mich nimmer belasten, bedrücken, behindern. Egal was es ist, ob System, ob Politik, ob Familie, ob Gemeinde. Dein Blut reinigt. Du setzt frei, Herr. Ich hatte am Anfang in diesen Tagen hier ein Bild, dass die Jesusgemeinde, das waren lauter Käfige. Jeder war in einem Käfig, aber jeder Käfig hatte eine offene Tür. Und dann war die ganze Gemeinde in einem Käfig. Aber viele Käfige sind leer geworden. Manche sind von der hintersten Ecke vorgekommen und sitzen genau unter der Tür, schauen raus und denken, boah, da ist Freiheit, da ist Weite. Ich kann durchatmen. Komm raus aus dem Käfig. Komm heraus in die Weite. Danke, Herr. Und auch dieser große Käfig um die Gemeinde, diese Gitterstäbe sind kleine Streichhölzle jetzt. Und die knicken in der Mitte und fallen nieder.